Cloud, der deutsche Podcast rund um Microsoft Cloud Technologie.
Willkommen.
Hallo, Herrlich in der Cloud. Neue Folge, neuer Podcast, neuer Freitag.
Na Jan.
Wir senden heute parallel, Marco, parallel zu einem Webcast, den Klüben Kanja heute live in YouTube sendet. Wir sind nicht live, aber wir nehmen uns ein Stück von der Bandbreite, glaube ich, oder? Du bist ja auch im Office.
Richtig, aber seitdem wir auf ein echtes Gigabit Up und Down geswitcht haben, gibt es keine Mails mehr mit bitte Downloads einstellen, Dropbox beenden, Amazon Cloud Drive beenden, Google Drive
beenden. Podcasting beenden.
Genau. Nee, plus parallel, bei der Veranstaltung heute mal wirklich volles Haus, haben wir einen unseren modern Client, modern Workplace Schulung hier über 2 Tage geht. Und da haben wir diesmal auch richtig volles Haus. Von daher ist richtig was los heute hier in Offenbach.
Sehr gut. Ja, wie man bei mir im Hintergrund sieht, ich bin nicht in Offenbach, bin im Homeoffice, zumindest mal für die YouTube-Zuschauer. Aber wir können trotzdem miteinander sprechen, dank Teams.
Genau. Wir haben heute mal auf das Blur Your Background verzichtet. Wir hatten Feedback, dass das durchaus etwas komisch wirkt. Von daher auch da Feedback gerne zu sowas. Gut, Jans, was gibt es für Neuigkeiten?
Wir müssen uns vielleicht mal noch einen grünen Hintergrund oder sowas besorgen, wo wir irgendwas drauf pasten.
So ganz artificial,
ja. Ja, du hast recht, lass uns beginnen. Wir haben ganz schön viel vor heute. Zuerst die News. Eine News diese Woche war, Office 365 ist jetzt auch im Mac App Store vorhanden. Ja, also zusätzlich zum Windows Store auf Windows kann ich jetzt auch auf meinem Mac einfach nur im iTunes Mac Store Office kaufen, installieren, drauf machen.
Ich habe dann auch gedacht, das ist Hooray, super Marketing-News, aber es hat tatsächlich wohl auch technische Neuerungen, ähnlich wie das bei Windows ist. Der Office-Updater, der wohl für den Mac geschrieben wurde, der nur das Office-Updater, der muss wohl echt, gelinde gesagt, grottenschlecht sein. Mhm. So dass zumindest ein paar Leute in meiner Twitter-Timeline gesagt haben, endlich bin ich dieses Ding los und kann einen vernünftigen Update-Mechanismus aus dem Mac-Store nutzen. Also von daher scheint es mehr als Marketing zu sein.
Sehr gut. Ja, eine weitere News. Spotify plant seine eigene Hardware. Also das vermischt sich ja alles immer mehr irgendwie. Amazon hat ja Lautsprecher gebaut. Dann haben sie ihre Alexa auch in andere Bestandslautsprecher eingebaut von Sonos und so weiter. Und jetzt kommen wir noch von der anderen Seite rein in den Markt. Jetzt will Spotify auch irgendwie in den Hardware-Markt einsteigen und hier Hardware für Autos hauptsächlich wohl bauen. So ein Bluetooth-Connect mit einem eigenen Sprachassistenten, um hier unabhängiger zu werden von Apple und von Amazon und solchen Firmen.
Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Du musst ja noch deine Daten irgendwo herkriegen. Also stell mir dann vor, wenn die vierköpfige Familie in ihrem Auto sitzt, jeder hat ein Smartphone in der Hand und dann brauchst du wirklich noch sowas. Aber vielleicht interessiert sich das gleich auch in kleinen
Fragen. Was machst du im Auto? Wie hörst du Musik?
Tatsächlich über mein Handy. Also das Handy ist angeschlossen, plus Musik höre ich eh nicht. Ich bin auch kein Spotify-Nutzer, habe einen Spotify Free ab und zu mal in Benutzung. Aber tatsächlich höre ich halt Podcasts. Und das geht entweder direkt bei Bluetooth oder jetzt in den neuesten Varianten, im Endeffekt dank Android Auto in meiner letzten Autogeneration, anschließen und auch über den Touchscreen. Deswegen, wir sind da so weit und selbst in den kleinsten Modellen gibt es heute eine CarPlay, eine Android-Auto-Unterstützung, dass mir sowas tatsächlich irgendwie schwerfällt, da noch eine echte Zielgruppe zu sehen.
Ja, aber ja. Ich kann es mir strategisch erklären, warum man das machen möchte, aber ich kann jetzt irgendwie auch nicht glauben, dass das irgendwie einen großen Erfolg mit sich bringen wird. Wie du sagst, da gibt es zu viele andere Möglichkeiten, die sich etabliert haben schon. Aber vielleicht, lass uns überraschen, vielleicht kommen sie da mit unglaublichen Innovationen, die uns alle umblasen werden und wir kaufen uns in Zukunft diese Hardware von Spotify.
Ja, du hast die nächste News ja auch schon aufgesetzt. Das ist ein Auto, wo ich das nicht brauche. Genau, Tesla 3, der hat Spotify, glaube ich, eingebaut. Zumindest irgendwie als App. Ich bin letztens mal wieder unseren guten Kanya Tesla gefahren und das hat einfach ein Spotify-Icon. Schon eine coole Sache.
Ja, und der darf jetzt auch in, also das Modell 3 darf jetzt auch in Europa ausgeliefert werden. Das war die News der Woche. Das muss jetzt genehmigt werden und er wird voll subventioniert als Elektroauto vom Bund.
Okay. Ich habe keine Steckdose in der Tiefgarage, von daher für mich nicht ganz so interessant, aber ich weiß, ein paar Kollegen haben vorbestellt, ob sie die 1000 Euro wiederkriegen oder einlösen. Das wird sich noch zeigen.
Bin gespannt, wie viele Teslas da bald in der Garage stehen werden bei uns. Ja, aber es gibt auch noch weitere Neuigkeiten von Microsoft. Es gibt neue Lizenzen. Diese News ist schon ein bisschen älter. Die wollten wir eigentlich auch schon lange bringen. Wir schieben sie schon eine Weile vor uns her, weil Lizenzen ist unser absolutes Lieblingsthema.
Das ist immer wieder der Hammer.
Aber in dem Fall nehmen wir es tatsächlich auf. Warum? Weil es eine Empfehlung, eine technische Empfehlung von uns leichter macht. Wir empfehlen gerne in unserem Modern Workplace, Future Workplace Projekten, dass wir hier auch auf eine komplett neue Security umsteigen, dass wir da das Thema Post-Breach mit ins Projekt reinbringen. Dafür brauchen wir ATP. Und es war in der Vergangenheit eigentlich nur über E5 zu bekommen, Windows E5. Soviel ich weiß, gab es da kein Add-on. Und jetzt gibt es eben noch so eine Zwischenlizenz, Identity und irgendwas, habe den Namen vergessen, aber wir verlinken das in den Shownotes. Und da bekomme ich für weniger Geld, als die E5 kosten würde, bekomme ich da eben auch die ganzen ATPs, Office 365 ATP und Windows Defender ATP.
Also alles, genau, das Wichtige daran ist, diese ganze Bandelei, dieses M365 E5, was du ansprichst, was alles drin ist, wo Telefonie mit drin ist, das ist das Thema, was es adressiert. Wenn ich vielleicht noch gar keine Cloud Enterprise Telefonie machen will, sondern quasi mit dem RE3 eigentlich happy bin und noch traditionell eine Telefonanlage besitze. Das habe ich immer mitgekauft. Da wäre es mit drinne gewesen und ich hätte tatsächlich Windows E5 Enterprise kaufen können als das reine Windows Defender ATP. War lange Zeit das einzigste Feature, vielleicht auch heute noch das einzigste, was damit kommt. Und das Bundle, so wie die Namen sagen, versuchen da tatsächlich einfach nicht nur die E5 mit reinzunehmen, sondern dann auch so Sachen wie dann Azure AD, P2, Sachen, die du dann halt nur über eine EMS E5 bekommen hättest. Mhm. So Sachen wie, haben wir ja das letzte Mal auch drüber gesprochen, PIM, ja, Privileged Identity Management, ja. Solche Sachen. Und von daher ist es nochmal ein Argument, statt nur dann die Windows E5 zu kaufen, da nochmal was Sinnvolles mit dazu zu kriegen. Schon spannend.
Ja. Ja, Marco, dann habe ich gelesen, du hast eine Users Group gegründet. Nein, hast du nicht. Du bist ja schon lange Mitglied, ne?
Genau, die SharePoint User Group Frankfurt hat mittlerweile, weil SharePoint nicht mehr so cool ist wie Office 365, einen Zusatz. Office 365, SharePoint und Office 365 User Group Frankfurt, kurz die SPUC, FFM. Wir machen bei uns, wir hosten mal wieder, normalerweise findet das bei der Bridging IT statt hier in Frankfurt. Die Jungs sind da super fleißig beim Hosten der Community Meetings. Diesmal traut sich die Frankfurter User Group nach Offenbach, wir hatten das schon mal, hier zu uns ins Büro bei zu Klippen Kanja, zum Thema External Sharing. Wir verlinken euch die Xing-Anmeldung. Wenn ihr Bock habt, kommt halt auch so vorbei, ist jetzt auch nicht so tragisch, aber damit ich die Menge an Bier und Brötchen planen kann, ist natürlich alle toll, wenn man sich über Xing anmeldet.
Wann ist das?
Das ist am 12.02. 17:30 geht's los. Genau, für mich eine kurze Anreise. Das heißt, wenn ihr Bock habt, kommt einfach vorbei, wenn ihr es nicht ganz rechtzeitig schafft. Kriegen wir das auch noch irgendwie hin. Vielleicht kann man dann zumindest den gemeinsamen Teil anschließend verbringen.
Was ist das für ein Tag, der 12.02.? Was ist das auswendig?
Das ist ein Dienstag.
Genau. Naja, mal schauen. Vielleicht bin ich da auch in der Gegend.
Wunderbar. Würde mich freuen.
So, jetzt kommt eine unglaubliche News, die du hier reingepastet hast. Da geht es um Animated GIFs.
Kein Produkt ist komplett, wenn es keine, solange es keine Animated GIFs hat. Ich mag da nochmal auf Kaisala anspielen. Outlook wird es bald gönnen. Also hat selbst Outlook Kaisala überholt, das will einiges sagen. Nein, das Outlook Insider kriegt tatsächlich Support, wenn du in Mails hast Animated GIFs. Ah, tatsächlich weiß ich nicht, ob ich die Grenze überschritten hätte. Aber schauen wir mal.
Also mein Outlook kann das schon lange.
Ah, dieser Browser-Typ, ey. Ich schenke dir zum nächsten Weihnachten ein Chromebook, du. Ja, genau, das war kurz und bündig. Aber genau, und dann haben wir noch quasi aus meiner Welt, SharePoint hat einen neuen Blogpost rausgebracht in der Tech-Community, SharePoint Modernization Blogpost. Sind ein paar coole Sachen, die sie drin machen, Sachen, die SharePoint schon immer konnte, die auf dem Weg in Modern mit Groups und Teams verloren gegangen sind. da coole Visualisierungen, dass ich meine Columns jetzt besser visualisieren kann. Ich kann per Drag-and-Drop-Columns reordern. Document-Sets kehren zurück. So der SharePointer wird sagen, kenne ich eigentlich alles schon. Ja, wir können es jetzt aber halt auch in neu und tatsächlich irgendwann auch in Teams integriert. Genau, von daher da einfach in die Show Notes nochmal reingucken und klicken, ist eine spannende Sache.
Ja, dann zu guter Letzt, wir haben es schon eingangs angesprochen, heute ist wieder Webcast Friday bei unserem Arbeitgeber, bei Glück und Kanya. Und da geht es heute um die Themen Microsoft Information Protection und Windows Defender ATP von den Kollegen Christoph Hannebauer, Wolfgang Bach, Carsten Kleinschmidt und Thomas Höhner. Thomas Höhner, genau. Also wir verlinken hier mal den YouTube-Channel von Glückenkanja. Kann man sich sicherlich spannende Webcasts anschauen. Ich habe mir heute Morgen schon den Information Protection Webcast angeschaut. War sehr spannend. Da ändert sich einiges. Und BDATP wird bestimmt auch spannend bei den Kollegen. Die sind da tief drin und haben das schon in vielen Projekten eingebracht. Da erwarte ich mir auch ein paar coole News und
Insights. Also, wer auf den Lizenzartikel reingefallen ist und sich da tatsächlich dann WDATP gekauft hat auf unsere Empfehlung, kriegt hier nochmal ein kostenloses Onboarding, wenn es dann im Projekt richtig losgeht. Wie gesagt, für uns klare Empfehlung.
Ja, dann kommen wir zum ersten Thema, Marco. Das steht unter der Überschrift, wie viele Azure ADs brauche ich? Da haben wir eine gemeinsame, ich möchte es mal wertfrei sagen, Geschichte. Ein gemeinsames Projekt aus der Vergangenheit, aber das könnte auch, die Frage könnte auch bei jedem anderen Kunden in jedem anderen Projekt auftreten, wo man sich die Frage stellt, wenn ich jetzt einen Großteil meines Workloads in die Cloud verschiebe und dort dann auch das Azure AD nutze und dann aber auch das Azure AD oder sagen wir mal noch weitere Cloud-Applikationen nutzen will, da kommt dann ab und zu mal die Frage auf, und es kam sie bei uns im konkreten Fall, brauche ich denn mehr als ein Azure Active Directory? Muss ich denn vielleicht, wenn ich jetzt andere Applikationen anbinde, andere SaaS-Applikationen, andere Azure-Applikationen, die nur VM laufen oder sowas, brauche ich für die vielleicht ein separates Azure Active Directory? Mal als Spoiler, hast du da eine Meinung dazu?
Klar, letztendlich habe ich eine klare Meinung dazu. Das heißt, es gibt ein Azure AD und das ist tatsächlich irgendwie nicht mal eine 80-20-Regel, sondern tatsächlich bei mir sind es dann eher 99. Wobei ich fairerweise dann zugeben muss, dass ich tatsächlich auch Projekte implementiere, wo wir noch ein zweites Active Directory beistellen, aber nur aus einem speziellen Use Case. Also es ist gar nicht verboten, mehrere ADs zu haben. Wissen muss man, was man dann damit machen will. Für mich ist wichtig, es gibt auch nicht die eine Frage, weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht der On-Prem-Mensch, wenn ich meinen AD angucke, On-Prem, da fragt eigentlich auch keiner, was ist denn das richtige AD? Selbst wenn ich einen Trust habe und ähnliche Dinge, wird das als eins wahrgenommen und wenn man quasi in die Cloud geht, AD Connect macht, da habe ich ja auch gewisse Vorgehen, am Ende landet das Unternehmen, das eine Org darstellt, dort in einem AAD und das ist mein AD, das hat auch für mich keinen speziellen Namen.
Na gut, das muss man fairerweise sagen. Das hat natürlich schon ein bisschen was mit der Größe des Unternehmens zu tun. Ja, klassischerweise findet man auch im On-Premise-Bereich in größeren Unternehmen ab einer bestimmten Größe dann irgendwann mal schon auch mehrere User-Verzeichnisse, LDAP-Stores, was auch immer, die einfach historisch gewachsen sind und da wird dann wild hin und her gesynkt zwischen dem AD und den anderen Benutzerverzeichnissen, andere Applikationen basieren dann darauf und so weiter. Aber die andere Frage ist, warum will ich denn diese schlechte Angewohnheit in der Cloud fortführen, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, das zu konsolidieren? Ja? Es hat ja ganz klare Vorteile, wenn ich einen User Store habe. Deswegen sollte man sich darauf konzentrieren, meiner Meinung nach. Reden wir mal über die Vorteile. Was habe ich denn? Also ich kriege mit dem Azure AD nicht nur ein User-Verzeichnis, nicht nur eine Authentifizierungsmöglichkeit oder ein Identity Broker. Ich bekomme ja damit auch diese ganzen Security Frameworks mit, also sowas wie Conditional Access. Das heißt, ich kann auch jede App, auch jede fremde App, ja, sowas wie Workday oder Salesforce oder sowas, die ich anbinden kann an das Azure Active Directory, kann ich mit Conditional Access regeln, kann ich mit Multi-Factor Authentication und so weiter versehen. Ja. Und es sind natürlich klare Vorteile, wo ich ein gewisses Set an Security, was ich als Basis definiere für mein Unternehmen, recht einfach auch dann für weitere Applikationen anwenden kann. Und ich kann aber auch differenzieren. Ja? Also wenn jetzt Security plötzlich sagt, naja, Salesforce, das hat nochmal andere Sicherheits, sollte nochmal eine andere Sicherheitseinstufung bekommen, dann kann ich da auch höhere Sicherheitsmaßnahmen treffen, kann da restriktiver vorgehen, kann sagen, nein, von einem nicht-compliant-Rechner gibt es da gar keinen Zugriff darauf, per Conditional Access oder ähnliches. Ja. Und was da jetzt ganz gut dazu passt, da gab es jetzt auch eine News diese Woche, eine kleine News, aber das zeigt nochmal so ein Beispiel, wo das da hingeht mit dem Azure Active Directory. Man versucht ja da immer mehr SaaS-Applikationen nativ mit anzubinden. Da gibt es also Templates, die man relativ einfach durchkonfigurieren kann im Azure Active Directory, um dann eine fremde SaaS-App anzubinden. Sowas wie Dropbox, sowas wie Salesforce, wie ich schon genannt habe, sowas wie Workday, eine Human
Resource.
Resources-Applikation. Und was sie da jetzt machen, da gehen sie jetzt auch einen Schritt weiter. Sie sagen auch, wir wollen da auch in Richtung Provisioning gehen. Ja, wenn du jetzt sagst, naja, wir möchten, dass eigentlich die User, nicht die User, sondern die Mitarbeiter eigentlich, die Mitarbeiter sollen eigentlich nicht in Azure AD angelegt werden, sondern die sollen in meiner Human Resources Applikation angelegt werden. Ja, wie zum Beispiel Workday. Dann ist es kein Problem mehr, weil, das ist ein Announcement jetzt gewesen diese Woche, da ging jetzt ein Feature GA, mit dem ich automatisch in dem Moment, wo ich einen User anlege in Workday, den auch Richtung Azure AD provisionieren kann. Ja, das geht dann, ich kann dann wie bei MIM oder ähnlichen Identity-Produkten, kann ich dann auch ein Mapping machen zwischen den einzelnen Properties, also eine Employee-ID wird zu einer Personal-ID im AAD oder sowas. So kann ich da Attribute mappen und kann da eben ein Provisioning machen in die eine Richtung und in die andere. Kann dann sagen, es werden auch User gelöscht, ja, wenn sie wieder das Unternehmen verlassen haben, also den gesamten User-Lifecycle dadurch abgedeckt.
Klingt super spannend, alleine diesen Lifecycle, weil das ist ja das, worüber wir geredet haben. Wir haben dieses eine AD und deswegen umso wichtiger ist, dass die Daten dort aktuell sind. Ja, also wie oft finden wir auch On-Prem-AD, wo kein Manager gepflegt ist, keine völlig korrekten Attribute dargestellt sind und naja, so ein Azure AD macht es quasi in der Cloud relativ gut sichtbar. Diese People-Cards, die jetzt da überall hochfliegen, die bedienen sich halt genau dort und die Daten aktuell zu halten. Macht spannend, da nur ein kleiner Seitenverweis, falls das jemand nicht kennt. Hyperfish.com ist so ein kleines Startup, sind zwei Ex-Microsofties gewesen. Der eine ist mittlerweile wieder ein Microsoftie. Die haben genau das sich angenommen, wenn du jetzt nicht mit Workday starten willst, sondern es geht nur darum, das zu optimieren und diese Daten zu machen, die Leute aufzufordern, Bilder zu pflegen. Die haben ein sehr cooles Produkt quasi, das da unterstützt, sogar eine Teams-Integration hat. Damit die Leute das selber machen und auch incentiviert werden, diese Daten zu pflegen.
Ja, also als Schlusssatz nochmal, wo man es irgendwie hinbekommt, wo man es irgendwie vermeiden kann, auf andere, auf zusätzliche Azure ADs verzichten und so gut wie möglich alles mit einem Azure Active Directory abdecken. Auch und gerade dann, wenn es um externe Anbindungen, externe User geht, externe SaaS-Applikationen geht, möglichst mit einem AD arbeiten.
Genau, und das ist ein bisschen das, wo ich herkomme mit dem zweiten AD, also dieses 1%, was übrig bleibt. Wir haben durchaus Szenarien, wo der Kunde den Part hat, dass er tatsächlich einfach noch Benutzer anbieten muss. Er muss dem Externen einen Username und ein Passwort geben. Der ist nicht in der Lage, einen Hotmail zu nutzen oder das hat andere, vielleicht sogar Legal-Einschränkungen, warum das der Fall sein muss. Und in den Szenarien, wenn es gar nicht anders geht, dann ist es tatsächlich Szenarien, wo wir hier und da den Leuten ein eigenes AAD anbieten. Ja, dann kriegen die Leute da noch eine Domäne drauf und dann hast du einen entsprechend lockeren Login, den du dann machen kannst und du hast quasi einen von der anbietenden Org gehosteten Account. Und das Wichtige ist, der ist nicht im eigenen AD gehostet. Ja. Es gibt ja durchaus Szenarien, wenn wir bei diesem AD und den externen sind, dass du tatsächlich so einen User als Guest einstellen kannst. Du kannst einen als Member anlegen, dann pflegst du ja auch Username und Passwort, ja, aus deiner Org. Und es gibt technisch die Möglichkeit, das Attribut des User-Types zu flippen auf Guest. Ich ganz früher bei einem großen Konzern mitgemacht, da haben die Kollegen von Microsoft das implementiert. Ohne Doku mit Geheimwissen, super spannend. mittlerweile dokumentiert, wahrscheinlich auch supported. Dann steht eine kleine technische Note dabei mit, das ist nicht zu empfehlen. Wir wissen nicht, was wir in Zukunft damit machen. Und da mich das abgeschreckt hat, war da jetzt das Einzige zu sagen, hey, wir legen uns ein Azure AD Free an, machen den Username und Passwort darauf. Und die dann wieder reinzuholen, um sie dann zum Beispiel auf SharePoint anzubieten, machen wir dann einen Guest-Invite. Und tatsächlich bin ich jetzt diesen Monat noch aufgefordert, das konzeptionell zu liefern und teilweise dann auch diesen Monat noch technisch umzusetzen, dass wir so einen Mini-Workflow unterstützen, dass intern die Leute einen User anfordern können. Der kriegt dann sein Username und Passwort zugesendet. Der wird B2B-invited in den Tenant und ist anschließend dann tatsächlich darüber nutzbar. Nicht meine präferierte Variante, aber nach langen Workshops und Reden war es tatsächlich die einzig technische sinnvolle Möglichkeit, denen dort Zugriff zu geben.
Okay.
Also deswegen so abwegig ist die Lösung ja gar nicht, ein weiteres AD zu nehmen, aber wichtig ist, dass quasi die Gründe dahinter da sind und man nicht mehr Sachen macht, weil das war jetzt die andere Sache, könnten wir denn den User dort auch das Passwort selber zurücksetzen lassen? Nein, das geht nicht. Self-Service Password Reset erfordert eine Lizenz. Die haben wir dort nicht und das ist genau der Part, wo wir an die Grenzen kommen. Und das war auch hier bei dem Kundenszenario durchaus ein Thema, dass wir dann potenziell Lizenzfeatures vermisst hätten, wobei wir dann am Ende rausgefunden hätten, die hätten wir nicht, die hätten wir nutzen dürfen, aber es ist trotzdem nicht 100% sauber.
Okay. Ja, lass uns mal zum zweiten Thema übergehen. Classification in Teams. Da hast du ja auch zusammen mit dem Dr. Hannebauer neulich einen Artikel in der EX geschrieben. Den haben wir auch schon mal verlinkt hier in den Show Notes.
Exakt, da ging es um Klassifizierung allgemein und wo es heute nochmal darum geht, ist quasi die Klassifizierung in Teams. Das ist ja das, was ich hier machen kann, ist zu setzen und dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich ein Microsoft Team habe und seien wir ehrlich, ein Team ist nichts anderes als eine Office 365 Group, die unterliegende AAD-Gruppe hat und daran hängt dann einfach ein weiteres Text-Property, das eine sogenannte Klassifizierung darstellt, die dann schon relativ intelligent dargestellt werden. Rudolf und ich gemacht haben, das war so ein bisschen Lifecycle-mäßig aufgezogen, da wird es nochmal visualisiert. Der Part ist aber quasi, warum ich das einfach so spannend finde, auch da durchaus der Verweis auf das MIP, den MIP-Webcast heute. Klassifizierung ist super mächtig, wenn es darum geht, den Leuten Informationen nahezubringen, das sichtbar zu machen. Wenn ich ein Team betrete und es ist klassifiziert als Corporate Confidential, habe ich vielleicht eine Grundinformation, wenn ich ein zweites Team habe, das heißt Open. Selbst wenn ich die Regeln nicht kenne, rein aufgrund des Wordings, würde mir das potenziell auffallen, dass es hier Unterschiede gibt, dass das andere sicherer zu behandeln ist als das, was Open ist. Und das ist das, was wir tatsächlich dann machen oder wo Microsoft das auch angedacht hat, dass man dort quasi einfach über den visuellen Marker den Leuten zeigt, hey, Sharing ist im Open-Bereich okay, im Corporate Confidential darfst du es nicht. Und sehr, sehr spannend. Ich bin zu 200% von dem Konzept überzeugt. Das größte Problem ist, dass Microsoft damit nichts macht, außer es darzustellen. Das heißt, die Softwares sind aktuell so gebaut, dass sie das einfach anzeigen, aber es passiert nichts. Mhm. Wir haben jetzt über die Projekte, weil wir das gemerkt haben, aber tatsächlich gesagt, okay, wir werten das aus. Wir haben jetzt ein bisschen Lifecycle dazu gebaut und sind in der Lage, quasi diese Klassifizierung auszuwerten und tatsächlich einfach Logik zu applyen. Und auf dem Webcast, auf der
ja. Lass uns doch mal kurz ein ganz konkretes Beispiel bringen. Also ich bin jetzt ein User und lege jetzt ein neues Team an. Was passiert da?
Genau, da werde ich natürlich erstmal die üblichen Sachen abgefragt. Was ist der Name des Teams? Was ist der Grund? Was für Leute willst du da einladen? Ist das Team public oder private? Was bedeutet quasi public? Jeder kann einfach reinjoinen. Es muss kein Admin geben, der das approved. Heißt aber auch, etwas extra zu tun. Und jeder heißt wirklich, jeder, der einen User in der Org hat vom Typ Member, der ist in der Lage, da reinzukommen. Das kann er in der Suche finden. Das heißt, das sind sehr, sehr weitreichende Berechtigungen. Das Gegenteil dazu ist private. Wenn jemand in die Gruppe rein will, muss das ein Owner approven. Und die Dateien sind erst schreibbar, wenn ich innen drin bin. Sie sind vorher auch nicht lesbar.
So, und jetzt kommt die entscheidende Dropbox.
Genau, dann kommt die Dropbox, die dann sagt, Classification auswählen. Also die werden die meisten in ihren Tenants nicht sehen, weil sie standardmäßig einfach nicht gefüllt ist. Erst durch die PowerShell-Config wird es enabled und dann steht dort drin das, was sich das Unternehmen ausdenkt. Das erarbeiten wir. Wir haben in unserem Blueprint 4 Standardklassifizierungen: Open, Business, Confidential, Restricted. Und das sollte genau das sagen, wenn ich in einem Raum bin, der restricted ist, habe ich mit Einschränkungen zu realisieren. Das heißt, ich hatte vorher einen File-Share, den konnte von außen niemand erreichen. Wenn ich sowas quasi in der Cloud haben will und habe einfach Angst vor aus versehenem Sharen, unbedarften User, whatever, dann kann ich den Raum in der Cloud auf Restricted stellen. Und in der Microsoft-Standard-Welt muss der User das dann noch beachten. Mhm. Und das ist das, wo wir den Schritt weitergehen. Und nicht nur wir, das machen auch andere, aber unter anderem auch Microsoft. Wurde auf der Ignite vorgestellt, was Microsoft so selber händisch tut, ohne dass es im Produkt drin ist. Die gehen hin und verändern jetzt Settings. Die sagen, bei Restricted kann es nicht sein, dass die gesamte Company lesen und schreiben kann. Das heißt, eine Visibility vom Public ist ausgeschlossen. Jetzt können wir das nicht enforcen. Was wir machen ist quasi, wir haben im Hintergrund ein kleines Tool, das bei Änderungen auf eine Gruppe reagiert, auch bei der Anlage, und sagt, bist du klassifiziert als Restricted, dann stelle ich sicher, dass das Property Visibility immer auf Private steht.
Und Microsoft hat es in diesem Ignite Webcast ganz genauso dargestellt. Die machen das auch mit einem zusätzlichen Skript, oder?
Exakt. Stand heute machen sie fast alles das, was wir machen, tatsächlich durch eigene Workflows, Skripte, Azure Automation, whatever, um das sicherzustellen. Und natürlich haben sie sich wahrscheinlich in ihre Product Group gewendet und haben gesagt, ey, das ist einfach too much, da müssen wir optimieren. Mhm. Und mit der Einführung von dem Unified Labeling geht es in das Security Compliance Center rein, da wo ich eh meine Labels pflege, und die Labels, die ich dann auch für die Dateiklassifizierung verwende oder zusätzliche, steht mir frei. Da gibt es eine extra Einstellung, die sich dann für Sites und Groups zuständig fühlt. Mhm. Und alle, die dann angehakt sind, erscheinen in diesem Dropdown beim Anlegen. Und ich kann durch Microsoft Enforce zum Beispiel sagen, hey, wenn du restricted wählst, kannst du gar nicht mehr public auswählen.
Das mache ich dann auch im SCC, im Security Compliance Center.
Exakt, genau. Okay. Und wie gesagt, letztendlich haben Kunden sehr unterschiedliche Ansätze, wollen sie quasi dasselbe Labeling für alles haben. Mhm. Wenn ein Dokument confidential ist, dann sollte sich das Verständnis auch auf die Gruppe übertragen. Dann klassifiziere ich die Gruppe als confidential. Und dann würde ich erwarten, dass quasi das Sharen mit der ganzen Company, also everyone, einfach nicht mehr machbar ist. Und dann ist das quasi die analoge Microsoft-Umsetzung. Sie verbieten dann die Auswahl von Public auf einer Gruppenebene und du kannst nur noch Private wählen.
Und wann wird es kommen? Also die Kollegen haben ja heute Morgen im Webcast über MIP, Microsoft Information Protection, auch schon dieses Unified Labeling gezeigt und angesprochen. Da ist es schon dieses Sensitive Labeling ist ja schon da im Security and Compliance Center, aber ich glaube, die Integration mit Teams habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ja.
Die war angekündigt auf einer der Slides mit Q4 2018. Wenn ich in den Kalender gucke, müsste das vorbei sein, wenn sie nicht wieder einen Fiscal Year gemeint haben. Mhm. Eigentlich jetzt müsste das in Q1 2019 kommen. Ja, das ist auch meine Hoffnung. Es gibt auch noch kein Preview irgendwie, wo ich es mir angucken kann. Das Einzige, was es tatsächlich Stand heute gibt, ist die Screenshots von der Ignite. Das ist ein bisschen schade, weil ich warte da wirklich drauf, weil es meine Arbeit, unser Tool, das wir machen, wir können dann wieder Funktionen ausbauen, wir müssen nicht hinterher supporten. Da bin ich halt stark interessiert, dass wir das quasi rausnehmen.
Das wäre jetzt meine letzte Frage gewesen, aber die Gesamtfunktionalität deines Lifecycle-Tools wird damit noch nicht ersetzt, sondern es werden so ein paar Basics ersetzt. Ja, was weiß ich, wenn ich eine bestimmte Sensitivität eingestellt habe, dann darf die Group eben nicht public sein oder sowas. Aber du machst ja noch mehr, du stellst ja auch External Sharing ab und solche Sachen.
Genau, und das ist halt das, wo wir noch einfach den Mehrwert auch heute noch bringen können. Aber wie gesagt, je mehr ich im Standard kriege, als Beispiel, was wir machen, ist tatsächlich, dass du so auf einer Gruppenebene realisieren kannst, ob du sagen, hey, also wir haben eine Klassifizierung, die nennt sich GK, also die nennt sich Corporate Confidential, und die besagt, in so ein Team darf kein Externer, um in den Chat zu sehen. Ja? Das heißt, eine Guest Membership und auch Lesen und Schreiben auf alle Daten sind verboten. Mhm. Und da schalten wir auf dieser Gruppe Guest Membership auf. Hast du eine Customer Confidential gemacht? Klar, dann willst du vielleicht den Kunden damit reinnehmen. Natürlich muss dein Guest Membership an sein. Wir haben mittlerweile noch ein paar schöne Dinge ergänzt, durchaus auch immer auf Kundenwunsch. Wir können Stand heute zum Beispiel Domainlisten hinterlegen, die für das SharePoint-Sharing erlaubt und verboten sind. Das heißt, war eine spezifische Anfrage, das ist so eine outgesourcete kleine IT-Einheit gewesen von einem großen Konzern und die haben gesagt, hey, wir haben unser eigenes Office 365, war so ein Outsourcing, wir wollen das generell machen, aber wir haben Szenarien, wo wir quasi mit der Mutter oder dem ehemaligen Unternehmen noch zusammenarbeiten wollen und da kann ich zum Beispiel sagen, hey, es gibt Szenarien, da kann ich tatsächlich einen Raum labeln mit Trusted Companies und dann kann ich dort quasi eine feste Domainliste hinterlegen. Das heißt, dann ist dort Sharing auf der SharePoint-Ebene nur noch erlaubt, wenn ich das drinne habe. Oder wenn ich sage, ich habe hier eine kartellrechtlich problematische Sache oder wettbewerbsrechtliche Sache, auf diesen Sites darf quasi mein direkter Wettbewerb nicht zugreifen, es muss sichergestellt werden. Dann kann ich die Block-Domain-List verwenden und kann damit sicherstellen, dass quasi auf dieser Site keine einzelne Datei rausgeht an meinen Konkurrenten und wir potenziell irgendwie wettbewerbstechnische Probleme kriegen. Ja, das sind schon so Sachen, die es spannend machen. Wir könnten sogar eine Condition Access Policy setzen, also CA Session Control in SharePoint und sagen, hey, generell machen wir das nicht auf alle Sites, aber bei den Confidential Sites, wenn du von einem Untrusted Device kommst, ist es so, dass du quasi nur noch im Browser editieren darfst.
Ja, ich meine, damit wird man natürlich jetzt schon noch lange viel mehr Flexibilität haben mit einem Lifecycle-Skript, wie jetzt da in der GUI von Microsoft angeboten werden kann, ist ja ganz klar. Aber es ist ja schon mal sehr, sehr wünschenswert und gut, wenn jetzt die Labels da zumindest vereinheitlicht werden. Ja. Und wenn man das Ganze dann noch durch das Lifecycle-Skript ersetzt, dann haben wir eine sehr, sehr gute und flexible Lösung.
Gut, genau, abschließend ist mir halt nochmal wichtig, diese Klassifizierung, selbst wenn er nichts damit macht, weder was von uns dazu nimmt, noch von Microsoft, das einzuführen und den Usern da zu helfen, sich in den Teams zurechtzufinden, weil Stand heute habe ich halt nichts anderes bei so einem Team im Self-Service, um mich zu orientieren, als der Name. Allein da hilft es euch auch als Administratoren, wenn ihr was habt. Ihr habt ein weiteres Kriterium, wo der User eine Präferenz ausgegeben hat. Wie wichtig ist ihm das? Wie vertraulich stuft er das ein? Das ist so ein Doing, das sollte jeder machen, das tut kaum weh. Eine Riesenempfehlung, sich damit auseinanderzusetzen.
Genau. Sehr schön. Gut, dann verabschieden wir uns für heute. Wie immer, wenn es Feedback, Kritik, Lob oder Fragen gibt, in den Shownotes ist die entsprechende Liste mit Kontaktmöglichkeiten über E-Mail, Twitter und so weiter. Um einen Überblick darüber zu bekommen, wie man uns am besten hören kann, am besten auf unserer Webseite herlesmcloud.com. Dort sind alle nötigen Podcast-Plattformen verlinkt. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns gute Noten gebt in eure Plattform. Und wir freuen uns, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.
Eine Kritik, bevor wir ganz abschließen, habe ich aber tatsächlich noch. Ich bin gespannt, wie Jans Audioqualität bei euch rüberkommt. Ich hatte hier durchaus Probleme, ganz andere als das letzte Mal. Von daher hoffen wir gerne die Kritik, dass unsere Audioqualität noch nicht so optimal ist. Fakt ist, wir haben es selber gemerkt, zumindest ich habe es gemerkt. Ich bin gespannt, wie es im Recording rüberkommt. Insofern, wir geloben Besserung. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.